Johannes 19, die Verse 38 bis 42, hört das Wort Gottes. Danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe, und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinende Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, der Mensch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, doch dein Wort bleibt in Ewigkeit. Du, Herr, hast uns nicht wiedergeboren durch vergänglichen Samen, sondern durch unvergänglichen Samen, nämlich dein Wort. Herr, dein Wort und dein Geist ist das Einzige in diesem Leben, was uns Weisheit schenken kann, das Einzige, was uns führen kann. Und so bitten wir, Herr, dass du durch deine Gnade und deinen Geist heute durch dein Wort zu uns sprichst, damit dein Wort unser Leben verändert. Jesu Namen. Amen. Als Muhammad Ali am 10. Juni letzten Jahres beerdigt worden ist, sind Hunderte von Menschen gekommen. Tausende von Menschen. Selbst der türkische Präsident ist extra für die Beerdigung angeflogen, auch wenn er vor der Beerdigung wegen Differenzen wieder abgeflogen ist. Aber viele, viele Prominenten waren da. Will Smith, wahrscheinlich einer der bekanntesten Schauspieler unserer Zeit, war Grabträger des... Okay, selbst Will Smith war Sargträger Muhammad Alis. Die Medien haben von einem der angemessensten Trauerfeiern für einen der großartigsten Boxlegenden der Welt gesprochen. Doch Muhammad Ali war mehr als nur ein Boxer, er war für sein eigenes Viertel ein Held. Er ist aus der schwarzen Unterschicht in den USA durch den Sport aufgestiegen, er war Millionär geworden, er war ein Wohltäter geworden. Viele Menschen haben sich auf der Trauerfeier daran erinnert, was er für die sozial Schwächeren getan hat, wie er sich um die Benachteiligten gekümmert hat. Aber Muhammad Ali war auch eine umstrittene Person. Er ist zum Islam übergetreten. Er war Mitglied einer extremen schwarzen Bürgerbewegung, die die regierende, herrschende schwarze Schicht ausgerufen hat. Er hat viele Dinge getan, die beliebt waren. Er hat viele Dinge getan, die umstritten waren. Als er zu Grabe getragen worden ist, ist das Auto, in dem sein Sarg war, 2 Stunden durch Louisville, Kentucky gefahren und tausende von Menschen haben die Straßen gesäumt, um Abschied von dieser Person zu nehmen. Auf der Trauerfeier haben viele Prominente geredet und alle haben ihm Ehre erweisen wollen. Selbst der damalige US-Präsident Barack Obama. Wenn wir heute betrachten, wie unser Messias beerdigt wird, sehen wir ein anderes Bild. Christus war nicht weniger bekannt in der damaligen Welt. Wir wissen, einer der bekanntesten Geschichtsschreiber des Römischen Reiches, Josephus, hat Jesus mehrmals erwähnt. Und das bedeutet, dass er zumindest bekannt gewesen war in Rom und in Griechenland und an der Nordküste Afrikas, denn sonst würde er nicht in einem der wichtigsten Werke erwähnt worden. Wir wissen, dass selbst wenn die Römer ihn vielleicht nicht kannten, er in ganz Israel bekannt war. Egal, wo Jesus hinkam, Menschenmengen sind zu ihm gekommen. Und auch Jesus war ein Wohltäter, er hat Menschen geheilt, er hat Wunder vollbracht, er hat so gepredigt, wie noch nie jemand zuvor gepredigt hat, als Jesus die Bergpredigt beendet, gibt uns Matthäus den Kommentar und sagt, die Menschen waren begeistert, weil sie noch nie jemanden gehört haben, der mit so einer Autorität gepredigt hat. Jedes Mal, wenn Jesus wo war, sind die Menschenmengen gekommen und haben die Kranken gebracht, damit er sie heilt, damit er Dämonen austreibt. Man kann also nicht sagen, dass Jesus unbekannt oder sogar unbeliebt war. Ganz im Gegenteil. Das letzte Mal, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, und wir haben heute Palmsonntag, den Tag, an dem wir an diesen Einzug eigentlich erinnern, an diesem Tag haben die Menschenmassen ihn willkommen geheißen mit Lobgesängen. Sie haben ihre Kleidung auf den Weg gelegt, damit der Esel, auf dem Jesus sitzt, nicht durch den Staub laufen muss. Menschenmassen haben ihn geliebt. Doch am Ende starb Jesus wie ein Schwerverbrecher. Und zu seiner Beerdigung kamen genau 2 Männer. 2 Männer, die kamen, die ihn auch gleichzeitig beerdigt haben. Während zur Kreuzigung, zu seinem Todeszeitpunkt, noch Johannes selbst und 4 Frauen anwesend waren, waren es zur Beerdigung nur noch 2 Männer. 2 Männer, von denen wir wahrscheinlich nie gedacht hätten, dass sie zur Beerdigung kamen, aber am Ende waren es nur 2 Männer. Und obwohl es nur 2 Männer waren, erhielt Jesus genau die Beerdigung, die er verdient hat. Er erhielt eine Beerdigung, die wohl kaum ein Israelit zu seiner Zeit erhalten hat. Er erhielt eine Beerdigung, wie Fürsten und Könige sie bekommen haben. Deshalb ist der Titel der Predigt auch: Der König wird beerdigt. Der König wird beerdigt. Und wir werden 3 Punkte betrachten. Wir sehen zum ersten eine unerwartete Wendung. Dann betrachten wir eine unerwartete Behandlung. Und dann ein unerwartetes Grab. Eine unerwartete Wendung, eine unerwartete Behandlung und ein unerwartetes Grab. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen, die unerwartete Wendung. Der Bericht, den wir gelesen haben über die Grablesung Jesu, passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was wir bis jetzt über sein Leiden und sein Sterben gelesen haben. Wir wissen natürlich, dass dieser Mann, Jesus von Nazareth, unser Herr und Heiland geworden ist, unser Messias, unser Erlöser, doch die Führer des Volkes sahen in ihm vor allem ein Problem. Jemanden, den sie loswerden mussten. Pilatus sah in ihm einen Unschuldigen und dennoch hatte ihn zum Tode am Kreuz verurteilt. Jesus wurde verspottet, Jesus wurde gefoltert und er wurde grausam an Kreuz geschlagen und umgebracht. Und dort am Kreuz litt er qualvoll. Er konnte kaum noch atmen, er hatte Schmerzen, weil er Nägel durch seine Arme und Beine getrieben bekommen hat, weil er ausgepeitscht worden war. Sie haben ihm in seinen letzten Atemzügen Essig zu trinken gegeben. Selbst nach seinem Tod haben sie noch grausam seine Seite mit einem Speer gestochen. All das spricht für eine genauso lieblose und grausame Beerdigung. Dennoch hat Jesus eine andere Beerdigung erhalten. Vielleicht erinnert ihr euch an folgende Worte, die Jesus einmal gesagt hat. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Das Wort, was Jesus hier für Hölle benutzt, ist das Wort Gehenna. Und Gehenna war ein reell existierender Ort zu Jesu Zeit. Ein Ort, der nahe Jerusalem lag, ein Loch, eine Grube, die ununterbrochen gebrannt hat. Ein unauslöschliches Feuer. Und es wird viel spekuliert, warum. Viele Leute sagen, es liegt an den Abfällen und an den Dingen, die die Israeliten reingeschmissen haben. Manche sagen, es gab dort Schwefel, was gebrannt hat. Auf jeden Fall soll es so gerochen haben wie Schwefel. Aber was wir wissen ist, dass dieser Ort benutzt worden ist, um die schlimmsten Leute dort hineinzubrennen, nachdem sie gestorben sind. Die Schwerverbrecher, diejenigen, die nichts wert waren, wurden dort verbrannt in dem unauslöschlichen Feuer. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Verbrennen vor allem ein Zeichen des Gerichts Gottes war. Wenn Leichen verbrannt worden sind, war es ein Zeichen des Gerichts. Der Mensch sollte beerdigt werden und nicht verbrannt. Und die Juden haben Gehenna genau dazu benutzt, um das Gericht Gottes zum Ausdruck zu bringen, um dort die Menschen reinzuschmeißen, die es nicht wert waren, beerdigt zu werden. Und das bedeutet, höchstwahrscheinlich sind diejenigen, die zur rechten und zur linken Jesu gekreuzigt worden sind, auch in diesen Feuersee geworfen worden. Denn sie waren Schwerverbrecher, sie waren Mörder, sie waren diejenigen, die es nicht wert waren, beerdigt zu werden, diejenigen, die sowieso dem Gericht Gottes verfallen waren, zumindest in den Augen der Juden. Und das heißt, letzten Endes hätte auch Jesus in diesen Ort hineingeworfen werden müssen. Nach der Art, wie er verurteilt worden ist, nach der Art, wie er gestorben ist, nach der Art, wie er in seinem Tod behandelt worden ist, hätte er eigentlich dort hineingeworfen werden müssen. Doch wir lesen nicht, dass Jesus in diesem Feuersee endet, sondern wir lesen etwas anderes. Und das ist die unerwartete Wendung in unserem Abschnitt. Hier wendet sich auf einmal das Blatt. Während wir gesehen haben, wie es für Jesus immer dunkler wurde und er immer mehr gefoltert und gequält worden ist, sehen wir jetzt, wie sich das Licht wendet, wie sich die Geschichte wendet und wieder Licht hineinkommt. Statt wirklich in diesen See geworfen zu werden, wird Jesus so begraben, wie es für einen Juden üblich war. Das ist der Kommentar, den uns Johannes gibt, wie die Juden zu begraben pflegten oder pflegen, wortlich da steht. Die Geschichte dreht sich. Wir lesen von einem Josef von Arimathea, wahrscheinlich ein bekannter Mann, ein Jünger Jesu, wie Johannes sagt, aber ein Jünger, der heimlich glaubte, weil er Angst vor den Juden hat. Und wir wissen aus Kapitel 12, dass viele der Obersten des Volkes an Jesus glaubten, aber dies heimlich taten aus Angst vor den Juden, vor der Führung, vor der Elite, denn wer sich zu Christus bekannt hat, wurde aus den Synagogen geschmissen. Und das hat bedeutet, man hat nicht nur die Gemeinschaft im Gottesdienst verloren, es hat auch bedeutet, man hat jedes soziale Netzwerk und Kontakt verloren. Deshalb glaubten viele heimlich. Und dieser Mann, dieser Josef von Arimathea, ging hin, um den Leichnam zu wollen. Ein Bekannter, jemanden, den Johannes sogar bei Namen nennt, der muss so bekannt gewesen sein, dass wenn er sagt, Josef von Arimathea, dass die Leute, die das Evangelium gelesen haben, wussten, wer es war. Und er fragt Pilatus, ob er die Leiche haben kann, und er erhält die Leiche auch noch. Und allein das zeigt uns, dass es ein bekannter Mann gewesen sein muss. Denn wir dürfen uns nicht denken, dass er das irgendwie heimlich gemacht hat, dass er irgendwie so sich an allen vorbeigeschlichen hat und bei Pilatus nachgefragt hat, ob er eben die Leiche haben kann. Er musste wahrscheinlich einen öffentlichen Antrag stellen, dass er die Leiche abnehmen durfte. Er musste Einfluss gehabt haben, dass Pilatus einfach zustimmt und ihm die Leiche gibt. Aber wir sehen hier nicht die Person an. Wir sehen nicht, dass wir eine bekannte Person haben, die auf einmal an Christus glaubt. Sondern das Entscheidende ist hier die Wende wirklich, die geschieht. Dass Jesus vom Kreuz genommen wird und begraben wird, wie es sich gehört. Er wird nicht in den Feuersee geworfen. Stattdessen bekennt sich ein Mann, der sein ganzes Leben lang Angst hatte, sich zu Christus zu bekennen, jetzt in der Stunde, wo man verstanden hätte, dass sich alle abwenden, zu Christus. Und er weist ihm die Ehre, die ihm gebührt, die letzte Ehre, die einem Menschen gebührt, dass er ordentlich begraben wird. Man müsste eigentlich denken, dass hier die 11 überbliebenen Jünger endlich wieder am Kreuz sind und Jesus abnehmen und ihn ins Grab legen, aber das ist leider nicht der Fall. Männer, mit denen keiner, obwohl Jesus von allen verlassen wurde, kamen zwei Männer zu ihm, den keiner gerechnet hat. Sie gab ihm die Ehre, die ihm gebührt. Ich denke, hier können wir eine Anwendung für unser Leben ziehen. Anwendung für unsere Beziehung zu Christus. Vielleicht denkst du, Christus ist nett. Die ganzen Geschichten, die ich immer wieder gehört habe, ergeben auch Sinn, aber irgendwie ist Christus nicht der, den ich mir vorstelle. Am Ende war er auch nur ein Mensch. Wir sehen doch, wie er hier liegt, wie er begraben wird, wie er gestorben ist. Was war an Christus am Ende besonders? Zwei Männer, die Christus hier begraben haben, haben ihm dann die Ehre gegeben, wo ihm keiner mehr Ehre geben, wo keiner mehr an ihn glauben wollte, wo es unpopulär war, Jesus noch nachzufolgen. Wie viele Menschenmassen sind Jesus hinterhergelaufen? An einem Tag hat er 5000 Männer plus Kinder plus Frauen gehabt, die er unterwiesen hat und die er Nahrung gegeben hat. Und jetzt zwei Männer. Jeder, der Christus in dieser Situation gesehen hätte, hätte ihn eigentlich verachtet. Und dennoch haben die Leute an ihn geglaubt. Diese zwei Männer sind gekommen, um ihm die letzte Ehre zu geben. Die Aufforderung des Evangeliums ist nicht, an den Messias zu glauben, den wir gerne hätten. Es ist nicht, an den Messias zu glauben, wie wir ihn uns gerne ausmalen, wie wir ihn gerne hätten. Nicht einen Erlöser zu malen, der uns entspricht oder unseren Vorstellungen entspricht. Die Aufforderung des Evangeliums ist, an den Messias zu glauben, den Gott uns gegeben hat. Den einzig wahren Messias zu glauben, den Gott uns gegeben hat. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht ein Bild von Christus malen, das schöner ist, als die Bibel vielleicht zeichnet. Oder ein Bild von Christus malen, was überhaupt nicht mit dem Wort Gottes mehr übereinstimmt. Unsere Aufgabe ist es, an den Messias zu glauben, der hier beerdigt wird. Hier zu Grab gelegt wird. Grab gelegt wird wie jemand, der einer der Reichsten war im Volk. Wie einer der Fürsten zu Grab gelegt worden ist. Er erhält eine Behandlung wie ein König. Und das war die unerwartete Wendung. Keiner hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass Jesus eine solche Beerdigung erhält. Und dennoch hat er sie erhalten. Aber lasst uns zum zweiten Punkt kommen, nämlich eine unerwartete Behandlung. Christus hat nicht nur eine Beerdigung bekommen, die Behandlung war sogar anders als erwartet. Obwohl Jesus wie die anderen Verbrecher verbrannt werden hätten sollen, wurde er von einem der reichsten Männer vom Kreuz genommen. Und einer dieser reichsten Männer zusammen mit einem zweiten, sehr bekannten Schriftgelehrten im Volk, diese beiden geben ihm die letzte Ehre, die letzte Behandlung nach der jüdischen Tradition. Er schreibt, dass Nikodemus dazukommt und kostbare Öle und Kräuter mitgebracht hat. Und der Apostel gibt einen weiteren Kommentar. Es war der Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen ist. Ihr erinnert euch vielleicht an Kapitel 3. Nikodemus kommt nachts heimlich zu Jesus, damit er von den anderen Juden nicht gesehen wird, und er stellt ihm Fragen. Und Jesus fängt an, mit ihm über die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist diskutieren. Und nach diesem Kapitel könnte man denken, Nikodemus geht und hat nichts verstanden und glaubt nicht. Er hat so gewirkt, als hätte er Jesu Worte nie verstanden, doch er war jetzt mutig genug, Jesus ins Grab zu legen, er war jetzt mutig genug, zu kommen und ihm die letzte Ehre zu geben. Und all das, dass Nikodemus hier in der dunkelsten Stunde Jesu anwesend ist, weist eigentlich darauf hin, dass Nikodemus wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt geglaubt hat. Wie auch Josef von Arimathea. Und Johannes sagt über Nikodemus, es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus kam und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Damit hat Nikodemus wahrscheinlich eines der kostbarsten Öle oder Gewürzmischungen, was auch immer die Konsistenz war, die es damals gab, gebracht. Erinnert euch bestimmt an die Weisen aus dem Morgenland, diese Wissenschaftler, die extra zu Jesus gekommen ist, die nach Jerusalem, nach Bethlehem gereist sind, um den neugeborenen König zu sehen, den König der Könige, die durch Sternkonstellation und Prophezeien, die sie gelesen haben, genau wussten, hier und dort muss dieser neue König geboren worden sein. Und sie haben diesem König Geschenke mitgebracht. Sonst wäre sehr unlogisch, wenn diese drei reichen Weisen aus dem Morgenland kommen und sagen, na, wir bringen ihm ein teures Geschenk, Gold mit, und dann so zwei minderwertige, so ein bisschen Myrrhe und ein bisschen Weihrauch. Das haben wir gerade noch übrig. So viel logischer, davon auszugehen, dass alle drei Geschenke, die sie mitgebracht haben, teuer waren und wertvoll waren. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Nikodemus bringt also eine Öl-Gewürzmischung aus zwei Gewürzen mit, nämlich Myrrhe und Aloe. Und selbst Aloe war damals teuer und kostbar. Es waren keine preiswerten Gewürze, die Nikodemus mitbrachte. Sie mussten aus dem Orient importiert werden, sie mussten extra gebracht werden. Es waren Öle und Gewürze, die sich nur reiche Menschen leisten konnten. Man musste Geld haben, um mit diesen Gewürzen einbalsamiert zu werden, bevor man ins Grab gelegt wird. Es war ein Vorrecht, das nur die Reichen hatten. Nikodemus nimmt also diese teuren Öle, diese teuren Gewürze, um damit Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Vielleicht waren sich die zwei Männer gar nicht bewusst, was sie dort gemacht haben. Vielleicht haben sie gar nicht verstanden, was sie wirklich zum Ausdruck bringen. Aber diese zwei Männer geben Jesus die Ehre, die ihm gebührt. Sie geben ihm die Ehre, die einem König gebührt. Sie salben ihn, sie balsamieren ihn wie Könige, wie Fürsten. Mit den teuersten Ölen. Die zwei Männer haben das teuerste Öl genommen, was sie finden konnten, um damit Christus einzuweisen. Und damit hatte keiner gerechnet. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte zuvor, wie Maria kommt, Jesus die Füße einbalsamiert mit Alabasteröl. Und selbst das war teuer. Und damals konnte man diskutieren und sagen, hey, Jesus lebt und schaut euch an, was Jesus getan hat, wie viele Wunder er vollbracht hat, wie viele Menschen er geheilt hat, was für ein großer Prediger ist. Natürlich ist es wert, dass er das teuerste Öl bekommt, um damit seine Füße balsamiert zu bekommen. Doch jetzt, in seinem Tod, als ob er es noch mitbekommen hätte, welches Öl auf ihn gegossen wird. Dennoch wird Jesus jetzt in seinem Tod wie ein König behandelt. Das ist interessant, denn hier sehen wir die unerwartete Behandlung. Das ist ein Ding, dass die zwei Männer Jesus vom Kreuz nehmen und ihn in ein Grab legen, obwohl das unerwartet war. Aber jetzt erhält er noch eine Behandlung, die über das hinausgeht, was eigentlich ein normaler, durchschnittlicher Jude, geschweige denn ein Wanderprediger, hätte erhalten sollen. Er wird wie ein König behandelt. Ein kleiner Katechismus sagt in der Antwort zu Frage 23, Christus als Erlöser führt die Ämter eines Propheten, eines Priesters und eines Königs aus, in beidem, seinem Zustand der Erniedrigung und Erhöhung. Christus auch unser König gewesen in seiner Erniedrigung. Und der Tod Jesu ist, wenn man so will, der Höhepunkt seiner Erniedrigung. Jesu Erniedrigung hat seinen Höhepunkt gefunden, als Christus gestorben ist. Hier sehen wir, wie Christus sich selbst wirklich erniedrigt hat und dennoch in seiner Erniedrigung wie ein König behandelt wird. Auch wenn es nur zwei Männer sind, die ihn so behandeln. Er erhält die Behandlung, die ihm zusteht, als ein König. Geschwister, lasst uns in keiner in der Geschichte jemals denken, dass Christus aufgehört hatte, unser König zu sein. Christus war unser König selbst in seinem Tod. Und selbst als er tot war und dort begraben worden ist, hat er als unser König für uns gekämpft. In seinem Tod und seiner Auferstehung hat er unseren ewigen Tod besiegt, den wir eigentlich erleiden müssten. Weil er gestorben ist als unser König und auferstanden ist, hat er den Tod besiegt, den wir als Folge unserer Sünde hätten tragen müssen. Wir haben also die unerwartete Wendung gesehen. Jesus wurde nicht verbrannt, sondern beerdigt. Wir haben sogar jetzt die unerwartete Behandlung betrachtet. Jesus wurde wie ein König einbalsamiert. Und jetzt sehen wir noch etwas Unerwartetes, nämlich das unerwartete Grab. Ein unerwartetes Grab. Bis jetzt haben wir schon gesehen, dass mit Jesus in keinster Weise das geschehen ist, was hätte geschehen sollen. Er hätte wie die anderen Verbrecher behandelt werden müssen, doch er wurde es nicht, er wurde wie ein König behandelt. Stattdessen wurde er vom Kreuz genommen, anstatt verbrannt zu werden, wurde er vom Kreuz genommen und sogar wie ein König einbalsamiert, in Tücher eingewickelt. Wenn wir nächste Woche die Auferstehung betrachten, sehen wir, dass sogar ein extra Tuch für sein Gesicht verwendet worden ist und er wurde in ein Grab gelegt. Johannes schreibt, es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war. Und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Die zwei Männer, die Jesus begraben haben, waren sehr praktische Männer, wie es aussieht. Sie haben ein Grab genommen, was nahe war. Ein Grab, wo sie Jesus nicht lange hintragen mussten. Ein Grab, wo sie Jesus sofort hineinlegen konnten. Doch ich denke nicht, dass das der Punkt ist, weil am nächsten Tag der Sabbat ist und weil das Grab nahe war. Das war wahr und das stimmt. Ich glaube, der Punkt hier ist die Art des Grabes. Das ist unerwartet. Es war ein neues Grab. In dieses Grab wurde noch nie eine Leiche gelegt. Und das war etwas Besonderes in Israel. Man hat die Gräber damals für mehrere Leichen benutzt. Es waren Höhlen, die man ins Fels geschlagen hat. Und in diesen Felsen hat man in der Höhle dann eine Art Bank errichtet. Manchmal aus Fels, manchmal aus Holz oder aus anderem Material. Und auf diese Bank wurde dann die Leiche gelegt. Diese Gräber waren teuer. Weil sie mussten frisch in den Fels gehauen werden. Deswegen war es üblich, dass man Gräber öfter verwendet hat. Man hat den Stein weggerollt. Man hat eine neue Leiche hineingelegt und man hat den Stein wieder zugerollt. Es war nicht verwunderlich, es war auch nicht verwerflich, es war die normale Tradition, dass ein Mann oder eine Frau in ein solches Grab gelegt worden wäre. Selbst unsere Erzväter, Abraham, Isaak und Jakob, hatten keine eigenen Gräber. Wir lesen von Abraham, dass er bei seiner Frau beerdigt worden ist, was uns darauf schließen lässt, dass es das gleiche Grab war wie seine Frau. Wir lesen von Jakob, dass er extra mit Josef seine Leiche aus Ägypten in dieses Grab gebracht worden ist. Selbst Josef ist dort hingegangen, um seinen Vater zu begraben. Selbst die großen Väter des Volkes hatten keine eigenen Gräber, deswegen war es auch gar nicht schlimm, wenn das Volk selbst keine eigenen Gräber hätte. Doch König und Fürsten, um ihren Reichtum zu präsentieren, die haben sich neue Gräber schlagen lassen im Felsen. Haben die neuesten Gräber sich gekauft, sich dort begraben lassen. Einzeln. Genauso wurde Jesus behandelt. Jesus wurde in ein neues Grab gelegt. Noch niemand war in diesem Grab. Eine frische, neue Höhle. Und auch hier sehen wir wieder an diesem unerwarteten Grab, was keiner gerechnet hätte, dass Jesus ein solches Grab behält, dass er wie ein König behandelt wird, wie ein Fürst, wie der Herrscher. Er wird so beerdigt, wie es ihm gebührt, als ein König. Ich denke, wir sehen noch mehr in diesem Abschnitt. Johannes berichtet uns hier etwas und in unserem Hinterkopf sollte eine Prophetie aus dem Alten Testament ringen, nämlich Jesaja 53, Vers 9. Dort sagt der Prophet über Jesus, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, also Jesus hätte bei Gottlosen sollen, bei denjenigen, die gerichtet worden wären, im Gehenna. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Seht ihr, sein Tod, so wie er gestorben ist, so wie er bestimmt worden ist zu sterben, hätte eine Folge gehabt, nämlich dass er bei den Gottlosen hätte liegen sollen. Hätte mit den anderen beiden Verbrechern in den Feuersee geworfen werden sollen. Doch er wurde bei einem Reichen begraben. Er wurde dort begraben, wo die neuen Gräber waren, wo die Reichen sich ihre Gräber geleistet haben. Zwei reiche Männer, Josef von Arimathäa und Nikodemus, haben ihn sogar beerdigt. Er war in seinem Tod bei den Reichen. Diese Reichen haben Geld ausgegeben, um ein teures Grab zu kaufen, um ihn dort hineinzulegen. Jesaja sagt uns mehr, als nur, dass er in einem reichen, teuren Grab beerdigt worden ist. Jesaja sagt uns auch, warum er dort begraben worden ist. Jesaja sagt, weil er kein Unrecht getan hatte, kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Jesus Christus starb am Ende als der einzige Gerechte. Er hat kein Unrecht getan und es war kein Betrug in seinem Mund. Obwohl die Juden ihn wie einen Gottlosen, wie einen Schwerverbrecher behandelt haben, war er am Ende immer noch der Gerechte, der ohne jegliche Sünde war, der dort gestorben ist. Freunde, so müssen wir Christus sehen. Den gerechten König, als den gerechten König ohne Sünde. Als unseren Erlöser, der für uns die Gerechtigkeit erworben hat. Wir dürfen niemals auf den Leidensweg Jesu schauen, anfangen wie die Juden zu denken, anfangen ihn zu verachten. Wir dürfen niemals anfangen, ihn wie die Juden zu verurteilen, nur weil er ausgepeitscht wurde oder weil er geschlagen wurde oder weil er äußerlich schwach war. Jesaja warnt uns sogar davor, er hat gesagt, äußerlich sah er wie nichts aus, wir haben ihn verachtet, sagt Jesaja. Aber er ist derjenige, der kein Unrecht getan hat, dessen Mund niemals Betrug hatte. Christus ist gestorben als der Gerechte und er ist gestorben als unser König und er ist begraben worden als unser König. Das bedeutet umso mehr, dass wir selbst hier, wenn wir seinen Tod betrachten, dazu aufgefordert werden zu glauben und auf Christus zu vertrauen. Weil in seiner Beerdigung, in seiner Grablegung zum Ausdruck kommt, dass er Muhammad Ali wurde, Tausende von Menschen zu Grabe getragen. Und Tausende von Menschen haben ihm die letzte Ehre erwiesen. Aber Muhammad Ali ist nicht nach 3 Tagen vom Tode auferstanden. Und Muhammad Ali sitzt jetzt nicht zur Rechten Gottes, von wo er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Christus. Christus ist als unser König gestorben, um als ewiger Herrscher wiederzukommen. Erinnert euch an Philipper 2, 8 und 9. In seinem äußeren Erscheinen, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, weil er als der gerechte Knecht und als unser König gestorben ist. Deswegen hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und in seinem Namen werden sich alle Knie beugen und bekennen, dass Christus der Herr ist. Christus ist als König gestorben. Er wird als König wiederkommen. Wir müssen diesem König vertrauen. Und wir sollten unsere Knie jetzt beugen vor ihm und ihm ehren und ihm loben und bekennen, dass Christus Herr ist, zur Ehre Gottes. Wir müssen Christus als unseren König vertrauen und alle unsere Hoffnung allein auf Christus setzen.